Ja, ich heiße Sie auch herzlich willkommen und freue mich auch, dass Sie alle gekommen sind, um so einen kleinen Überblick zu bekommen über den Titus- und den Philemonbrief. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich zuerst etwas aus dem Titusbrief lesen, aber zuerst mal aus Kapitel 1. Und zwar Vers 1 bis Vers 4. Titus 1, Vers 1 bis Vers 4. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Zunächst soweit einmal das Wort Gottes. Bevor ich etwas sage zu den einzelnen Versen, zu den einzelnen Kapiteln dieses Briefes, möchte ich erstmal so eine kurze Übersicht geben, worum es da überhaupt geht, ein paar Personengruppen erklären, die erwähnt werden und vielleicht auch noch ein paar schwierige Begriffe einführen. Ich denke, dann ist es etwas leichter zu verstehen, auch überblicksartig, worum es hier in diesem Titusbrief überhaupt geht. Ich habe hier einmal die 27 Bücher des Neuen Testaments aufgelistet. Und einige von diesen Büchern werden heute als die sogenannten Pastoral- oder Hirtenbriefe bezeichnet. Der Ausdruck ist nicht ganz ungefährlich. Es ist ein Ausdruck, der, ich sag mal, ein wissenschaftlicher Ausdruck ist, der in der Regel für drei Briefe genommen wird. Ich habe sie dort oben gelb markiert für den ersten und zweiten Timotheusbrief und für den Titusbrief. Und zwar in erster Linie, weil das eben persönliche Briefe sind. Und weil dort der Apostel Paulus eine größere Menge an Unterweisungen dem Timotheus und dem Titus gibt. Gleichzeitig ist aber auch ein klein wenig negativer Beigeschmack in diesem Namen. Denn man geht heutzutage oder schon vor 200, 300 Jahren davon aus, dass dort im Endeffekt Titus und Timotheus sozusagen die ersten Leute waren, die da einen offiziellen Dienst, einen offiziellen Hirtendienst ausübten. Das heißt, in diesem Ausdruck Hirtendienst schlummert so ein klein wenig drin, als wenn es damals schon so angestellte Arbeiter in irgendwelchen Kirchen oder Systemen gab. Und das ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht der Fall. Wir werden nachher sehen, dass Älteste eingesetzt worden sind. Wir werden auch sehen, was die Bibel dazu sagt, wie das heute mit den Ältesten ist. Aber dieser Name Pastoral- oder Hirtenbriefe, da schlummert eben schon so ein klein wenig Kritik drinnen. Nun, wie dem auch sei, es sind persönliche Briefe. Der erste und der zweite Timotheusbrief und eben auch der Titusbrief und natürlich auch der Philemonbrief. Obwohl, das sehen wir in dem zweiten Teil, dass der Philemonbrief nicht ganz so persönlich ist. Er ist schon sehr persönlich, aber es werden noch andere mit angesprochen und auch noch die Versammlung wird in diesem Brief mit angesprochen. Das heißt, er ist auch ein persönlicher Brief, aber doch mit einem völlig anderen Charakter. Nur jetzt geht es erstmal um diesen Titusbrief. Der Titusbrief ist einer der Briefe, der natürlich auch sehr, sehr gerne von der modernen Bibelkritik kritisiert worden ist. Viele behaupten, dass der Apostel Paulus den überhaupt nicht geschrieben hat. Und man führt dazu die verschiedensten Gründe überhaupt an. Ein Grund ist scheinbar der Schreibstil in diesem Brief. Ein weiterer Grund ist, dass er dort sehr viel die Rede von den Werken ist, was eigentlich gar nicht so typisch für den Apostel Paulus ist, was man vielleicht viel mehr dem Jakobus zuschreiben würde. Und es gibt noch viele, viele andere Gründe, die angeführt werden, dass man behauptet, nein, Paulus hat diesen Brief nicht geschrieben. So, die Zeit reicht jetzt überhaupt nicht, um auf all diese Argumente einzugehen. Aber eins ist sicher, es gibt kein echtes Argument, das beweist, dass der Apostel Paulus den Brief nicht geschrieben hat. Sondern im Gegenteil, wir finden in diesem Brief Hinweise, dass er tatsächlich von dem Apostel Paulus sein muss. Ich komme gleich zu diesen einzelnen Punkten, woran wir das sehen können. Also ich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass der Apostel Paulus den Brief an Titus geschrieben hat. Vielleicht hat er ihn schreiben lassen, aber ich glaube sogar, dass er ihn mit seiner eigenen Hand geschrieben hat. Also die ganzen Argumente, die man heutzutage bringt, bringt man eigentlich nur deswegen, um irgendwie der Bibel die Botschaft des Wortes Gottes zu nehmen. Ja, das Buch, das am meisten kritisiert worden ist, das nur noch nebenbei, ist ja das Johannesevangelium. Ja, es gibt ja heutzutage fast keinen modernen Theologen mehr, der noch irgendein Haar an dem Johannesevangelium lässt. Man datiert es auf 180 nach Christus und so weiter und so fort. Warum eigentlich? Die Antwort ist total einfach. Weil das Johannesevangelium die klarste Botschaft von allen vier Evangelien hat. Denn Johannes kennt nur ein Entweder-Oder. Entweder habe ich den Sohn Gottes oder ich habe ihn nicht. Entweder habe ich das ewige Leben oder ich habe es nicht. Johannes sagt, es gibt nur einen Weg zu dem Vater, sagt Johannes auch in Kapitel 14. Und das ist der Weg über Jesus Christus, über das Kreuz von Golgatha. Es gibt bei ihm nur ein Entweder-Oder. Also entweder besitze ich den Herrn als meinen Retter und Heiland oder ich besitze ihn nicht. Es gibt im Endeffekt nur ein Weiß-Schwarz-Sehen. Und das ist schon eine hammerharte Botschaft. Aber das ist die ganz klare Botschaft des Wortes Gottes, dass es da nicht irgend so einen grauen Mittelweg gibt. Sondern es gibt nur ein Entweder-Oder und dass sich eben jeder Mensch entscheiden muss. Und dass jeder Mensch sich nur entscheiden kann, solange er lebt. Auch das ist die klare Botschaft der Bibel. Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, eine echte Entscheidung getroffen hat für Gott. Ja, denn es gibt ein zu spät. Und wenn der Mensch gestorben ist, dann ist es für ewig zu spät. Und deswegen eben diese klare Botschaft in dem Johannesevangelium. Wenn man das, so etwas nicht so gerne hört, fängt man eben dann an, diesen Brief an sich zu zerlegen, umzudatieren und was weiß ich, was den Leuten noch alles einfällt. Und auch da gibt es viele, viele Hinweise dafür, dass Johannes tatsächlich der Autor des Johannesevangeliums ist. Aber wer das genauer erfahren möchte, der muss dann eben zu diesem Seminar nach Müden kommen. Jetzt mache ich mal Werbung für dich, wenn du schon für mein Museum Werbung machst. Wann ist das?
Das ist im November.
Ja, im November, wo man also auf dieses Thema genauer eingeht. Was ist der Kanon, was ist die Inspiration, welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. Und woher weiß man das überhaupt? Nun, das große Thema hier in diesem Titusbrief, das ist im Endeffekt Glaubenslehre und Lebenswandel, dass diese Dinge Hand in Hand gehen müssen. Wer diesen Brief liest, der merkt, dass dort immer wieder die Rede ist von Lehre, aber auch von Werken. Das heißt im Endeffekt, das, was ich lehre, das, was ich sage, das muss eins zu eins sein mit meinem Leben. Und wenn es dazwischen irgendwie eine Kluft oder eine Lücke gibt, dann stimmt irgendetwas nicht. Ja, und man sieht das bei den Gläubigen dort auf Kreta. Ja, darum geht es in diesem Brief, um diese Gläubigen, die dort lebten, dass das eben nicht so hundertprozentig in Ordnung war. Und dass im Endeffekt das mit ein Grund gewesen ist, warum dieser Titusbrief geschrieben worden ist. Nämlich damit noch das in Ordnung gebracht würde, sagt Vers 5, was der Apostel Paulus nicht mehr geschafft hat, weil er gehen musste. Er musste aus irgendeinem Grund von Kreta wegziehen und hat deswegen Titus dort gelassen, dass er sich um diese Dinge kümmert und dass er gleichzeitig eben auch Älteste dort anstellen sollte, die dann eben auch anschließend eine solche Aufgabe übernahmen. Also dieser Titusbrief, da geht es schon um die Versammlung Gottes, aber in erster Linie nicht, dass dort irgendeine eine Lehre entwickelt wird, sondern eben, ich sage mal jetzt auch eine sehr, sehr praktische Seite, dass man versucht, dass dort keine Kluft, keine Lücke, nicht ein Unterschied ist zwischen dem, was ich sage und zwischen dem, was ich auslebe. So eine Besonderheit in diesem Brief, überhaupt in diesen drei Briefen, 1. und 2. Timotheus und Titusbrief, ist die Erwähnung des Namens Heiland Gottes. Und das kommt gerade im Titusbrief besonders häufig vor. Wir lesen dort dreimal, dass Gott als Heiland bezeichnet wird. Der Heiland Gott. Aber wir lesen auch dreimal, dass der Herr Jesus selbst als Heiland bezeichnet wird. Also auf der einen Seite habe ich den großen Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht. Aber gerade in diesem Brief kriegt er eben auch diesen Zusatznamen Heiland, Erretter. Und das spricht eben davon, dass dieser große Gott auch unendlich Liebe ist. Und das ist ja auch etwas Gewaltiges in der Bibel, das will ich auch nochmal einschieben. Die Bibel ist das einzige Buch, was ich kenne, das von Liebe redet, weil sie davon reden kann. Nämlich weil Gott bewiesen hat, dass er Leben ist. Das finden Sie in keiner Religion auf dieser Erde. Ich sage nicht in keiner anderen Religion, weil ich davon überzeugt bin, dass die Bibel keine Religion ist. Denn die Bibel ist das Wort Gottes. Was Menschen manchmal daraus machen, das mag von mir als Religion bezeichnet werden, aber die Bibel an sich und die Botschaft vom Kreuz, dieses herrliche Evangelium, das ist keine Religion, das ist das Wort Gottes. Und das zeigt uns, dass Gott wirklich Liebe ist. Ich sage noch einmal, Gott spricht nicht nur über Liebe. Gott hat bewiesen, dass er Liebe ist, nämlich weil sein Sohn am Kreuz für uns Menschen, für uns Sünder gestorben ist. Und auch das finden wir noch im Titusbrief entwickelt. Wir finden dort nicht nur, dass der Apostel Paulus sagt, Praxis und Lehre müssen in Übereinstimmung sein, sondern wir finden dort auch, ich sag mal, an drei Stellen beschrieben, das herrliche Werk vom Kreuz von Golgatha. Also das Besonderheit an diesen Briefen ist eben diese herrliche Erwähnung des Namens Jesus Christus, des Namens Gottes, in Verbindung mit dem Namen oder Titel Heiland bzw. Retter. Wir haben noch zwei Dinge, die wichtig sind, will ich auch noch kurz erwähnen. Das sind einmal so kleine Wörter wie gesund und wie besonnen. Und das Wort gesund ist gar nicht mal so uninteressant. Davon leitet sich nämlich unser Wort Hygiene ab. Das heißt, man versucht sozusagen gesund zu bleiben. Das ist ja der Sinn von Hygiene. Ja, Hygiene wird deswegen praktiziert und daher kommt dieser Ausdruck, weil man eben gesund bleiben möchte und sich nicht anstecken möchte. Das heißt, das Thema in diesem Brief ist eben auch, dass ich gezeigt bekomme, wie kann ich in Anführungszeichen gesund bleiben? Welche Möglichkeiten habe ich, dass ich mich nicht mit den Dingen dieser Welt und mit dem ganzen Schmutz, den es gibt, dass ich mich damit verunreinige? Sondern dass ich wirklich ein Leben führe, sozusagen nach den Gedanken Gottes. So dass Gott Freude daran hat. Wir haben ganz am Anfang gelesen, es geht dort in Vers 1 um die Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Wir müssen uns vorstellen, was im Endeffekt Gottseligkeit bedeutet. Das griechische Wort könnte ich übersetzen als wahrhaftig anbeten. Das bedeutet nichts anderes, als dass in meinem Leben etwas von dem Herrn Jesus sichtbar wird. Nicht mit Worten. Natürlich auch. Besonders durch mein Leben. Also nach der Gottseligkeit, hier am Anfang dieses Briefes, wird uns direkt gezeigt, worum es überhaupt geht. Es geht darum, dass wir wirklich ein Leben führen, das zur Verherrlichung Gottes ist. Und Verherrlichung heißt wieder nichts anderes, als Gott groß zu machen. Das heißt, ich soll ein Leben führen, wodurch Gott groß gemacht wird. Was dann eben zur Ehre, zur Verherrlichung, zur Anbetung unseres Gottes und Vaters ist. Und das zweite Kennzeichen, was wir dort immer wieder haben, ist auch der Begriff gesund. Und man sieht in diesem kurzen Brief des Titus, der nun wirklich kürzer ist als das erste und zweite Timotheusbrief, da kommt dieser Ausdruck, besonnen ist der zweite, kommt ebenfalls dieser Ausdruck sehr häufig vor. Das heißt, dass wir wirklich auch nüchtern sind. Dass wir nicht irgendwie überschwänglich zu einer Seite sind, sondern dass wir die Bibel, das Wort Gottes, recht teilen. Dass dieses Buch wirklich Lebensgrundlage, Lebensrichtschnur für mich ist. Die gesunde Lehre. Und da sehen wir schon diese Punkte, und damit komme ich jetzt schon fast zu dem ersten Kapitel, was ich gelesen habe, wo ich gleich noch eine kurze Übersicht bringe. Da geht es um die Lehre des Christentums. Zusammengefasst in den großen Wahrheiten, wodurch es eben auch gekennzeichnet ist. Das heißt, der erste Teil dieses Briefes ist schon etwas mehr theoretischer Art. Da wird uns nämlich gezeigt, was der Inhalt des Christentums ist, gerade in diesen ersten vier Versen. Und es wird uns eben auch beschrieben, wodurch es gekennzeichnet wird. Aber Titus endet nicht mit Kapitel 1. Es geht weiter mit Kapitel 2. Und da haben wir dann die praktische Verwirklichung. Das heißt, in dem ersten Kapitel, da wird entwickelt, was die Kennzeichen des Christentums sind, und zwar des Christentums im positiven Sinne. Und in Kapitel 2 wird dann sozusagen das Ganze auf die Praxis angewendet. Deswegen ist da auch so viel die Rede von den Werken. Und trotzdem zeigt uns auch der Titusbrief, dass die Werke alleine uns eben nicht erretten. Aber wenn wir errettet sind, dann sind natürlich die guten Werke immens wichtig, weil man daran eben auch sehen kann, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und das Letzte in Titus 3 ist dann eben diese herrliche Botschaft, wo man sieht, ich sag mal, was der Geist Gottes, was das Werk Gottes in uns bewirkt und ausgelöst hat. Was eben so weit geht, dass wir das ewige Leben besitzen. Dann auch noch ein Begriff, den ich kurz erwähnen muss, das sind die Ältesten. Ich war, wer diesen Brief liest, der liest immer wieder davon, dass dort die Rede von den Ältesten ist und dass Älteste sogar angestellt werden sollen. Ja, Vers 5, den ich nicht gelesen habe, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, also dich ist Titus, damit du, Titus, das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Etwas später lesen wir dann nicht nur von den Ältesten, und wir lesen dann in Vers 7 von den Aufsehern. Wer sich diese Verse genau anguckt, der merkt zum einen, dass Älteste und Aufseher vom Prinzip her das Gleiche ist. Es ist genau die gleiche Personengruppe. Nur es wird diese Personengruppe von zweierlei verschiedener Sichtweise beschrieben. Älteste sozusagen mehr so ihre moralische Seite. Und Aufseher mehr den Dienst, den sie üben sollten, nämlich dass sie sich um die Herde Gottes kümmern mussten. Natürlich sollten sie auch fähig sein zu unterweisen im Wort Gottes, aber ihre erste und vielleicht vornehmste Aufgabe war, dass sie sich wirklich um die Herde Gottes kümmern mussten. Also noch einmal, Aufseher und Älteste sind vom Prinzip her die gleiche Personengruppe. Und wer das Neue Testament liest, der sieht, dass zum einen der Apostel Paulus in seiner Vollmacht Älteste anstellen konnte und dass er einige Diener hatte, wahrscheinlich nur Timotheus und Titus, denen er auch den Befehl, die geistliche Möglichkeit gab, Älteste eben ebenfalls anzustellen. Und dieser Titusbrief ist unter anderem deswegen geschrieben, damit Titus wusste, woran kann ich die Ältesten erkennen? Und darum ist das auch nicht einfach nur eine Wiederholung von dem, was im ersten Timotheusbrief steht. Da ist natürlich auch die Rede von den Ältesten. Aber da ist sozusagen, wird die andere Seite beschrieben, nämlich sozusagen die Seite aus der Sicht der Ältesten selbst. Dass sie daran erkennen können, was sozusagen ihr geistlicher Stand sein muss, dass sie überhaupt diesen Dienst ausüben können. Während hier im Titusbrief mehr die Seite von dem beschrieben wird, der solche Menschen erkennen sollte. Es ist auch klar, dass Älteste damals im Alten Testament auch etwas war, was gang und gäbe gewesen ist. Und dass es deswegen völlig klar ist, dass das Neue Testament uns nicht beschreibt, dass in den Juden-Christen-Versammlungen auch Älteste angestellt worden sind. Natürlich gab es sie, weil es das ja sowieso zur Zeit des Alten Testaments gab. Und in den Versammlungen, wo hauptsächlich Gläubige waren, die nicht aus den Juden kamen, da finden wir dann eben auch diese Seite, dass Älteste angestellt wurden. Jetzt ist die nächste Frage, wie sieht das heute aus? Wie ist das in der nachapostolischen Zeit? Nun, wer sich ein bisschen mit der Kirchengeschichte auskennt, der weiß, dass es nicht lange gedauert hat, dann wurde der Aufseherdienst und der Ältestendienst voneinander getrennt. Und dann gab es irgendwann angestellte Personen, die jetzt offiziell diese Aufgabe ausüben sollten. Das finden wir nirgends im Neuen Testament. Ich sage, das finden wir in der Kirchengeschichte, weil Menschen das daraus gemacht haben. Aber im Neuen Testament finden wir das überhaupt nicht. Sondern wir haben im Neuen Testament überhaupt keinen einzigen Hinweis, dass der Ältestendienst weiter fortgesetzt wird. Wir haben natürlich im Epheserbrief die Rede von den Gnadengaben. Und da finden wir ganz klar, ohne dass ich das jetzt aufschlagen möchte, dass diese Gnadengaben weiter fortgesetzt werden sollen, sag mal, bis zum Zeitpunkt der Entrückung, wo der Herr die Gläubigen, die Versammlung zu sich in die Herrlichkeit holt. Das heißt, dieser Dienst muss fortgesetzt werden. Aber den Dienst der Ältesten, oder ich sage mal so, das Amt des Ältesten, das finden wir nirgends im Neuen Testament, dass das anschließend noch weiter fortgesetzt wurde nach dem Ableben der Apostel. Und wir finden auch nirgends im Neuen Testament, dass man die Ältesten sozusagen selbst wählen konnte. Wir können, die Bibel lehnt das ganz klar ab, dass wir uns eine Obrigkeit selbst wählen. Das ist überhaupt nicht das, was Gott wollte. Und das konnten die damals auch nicht. Die Ältesten wurden eingesetzt. Die wurden nicht von der Gemeinde gewählt, sondern das war etwas, was in apostolischer Vollmacht eingesetzt worden ist. Eine Vollmacht, die er eben auch auf Titus und auf Timotheus übertragen hat. Das heißt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir heute das Amt des Ältesten in dem Sinne nicht mehr haben. Wir haben heute noch den Ältestendienst, ohne Frage. Ohne Frage wird es sicherlich in jeder Versammlung, in jeder Gemeinde diesen Ältestendienst geben, dass Brüder da sind, die auch diesen Bedingungen erfüllen und die dann diesen Ältestendienst ausüben können. Aber das ist auch etwas, was dann der Heilige Geist, der Geist Gottes, klar machen muss. Aber wir haben das heutzutage längst nicht mehr so, dass sie im Endeffekt eingesetzt, gewählt oder bestimmt werden. Und ich denke, das ist eine ganz klare Sache. Wer sich das im Neuen Testament einmal anguckt, vielleicht die Stellen alle nachliest, der sieht, dass das tatsächlich so der Fall ist. Ich war der Ältestendienst, kann heute sicher von geistlichen Männern mit moralischer Autorität zum Nutzen und Segen der Gläubigen ausgeübt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das als ein angestelltes Amt, das kennt die Bibel definitiv nicht. So, ich habe schon gesagt, dass zweifelsohne Paulus der Verfasser ist. Auch eben, wenn einige Leute meinen, naja, weil da so viel die Rede von den Werken ist und so weiter. Vielleicht die Stelle vorweg, wer Titus 3, Vers 5 liest, der sieht ganz klar, dass das mit den Werken überhaupt kein Argument ist. Denn in Titus 3, Vers 5 heißt es ganz klar, dass Gott uns errettete nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt. Also der Apostel Paulus sagt ganz klar, dass durch diese Werke kein Mensch errettet werden kann. Und das gilt heute noch genauso. Vielleicht gibt es jemanden hier, der meint, wenn ich getauft bin, wenn ich vielleicht regelmäßig eine Gemeindestunde besuche, wenn ich vielleicht meine Kirchensteuern bezahle oder regelmäßig Geld spende, dann bin ich dadurch automatisch errettet. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das sind alles sicherlich Dinge, die gut sind. Aber sie bringen nichts, wenn ich nicht in meinem Leben einen Punkt habe, wo ich eine echte Entscheidung für Gott getroffen habe. Wo ich wirklich anerkannt habe, dass ich ein Sünder bin, wo ich Gott meine Sünden bekannt habe, wo ich meiner ganzen Lebensschmutz zu Gott gekommen bin. Wenn ich diesen Punkt nicht habe in meinem Leben, sind alle Werke, und sie mögen noch so gut sein, vollkommen wertlos, weil ich die Basis nicht habe, die so unheimlich entscheidend ist, nämlich diese lebendige Beziehung zu Gott. Und ich sage noch einmal, niemand muss meinen, er hat für diese Entscheidung beliebig viel Zeit. Nicht umsonst sagt der Hebräerbrief, heute, wenn man die Stimme Gottes hört, soll man sein Herz nicht verhärten. Wer weiß denn, ob er nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten plötzlich einen Herzinfarkt bekommt, schlagartig tot, zu spät, für ewig zu spät. Oder man geht vor die Tür, wird vom Auto überfahren, alles Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, ist das Leben schlagartig zu Ende. Wer bis dahin keine Entscheidung für Gott getroffen hat, ich sage es noch einmal, für den ist es für ewig zu spät. Eine ganz, ganz ernste Sache. Durch Warten und durch Werke kommt niemand in den Himmel. Nur dadurch, dass er sich für Gott entscheidet. Nun, der Empfänger ist eine Einzelperson, habe ich schon gesagt. Eine der Hauptpersonen ist Titus. Titus hatte sich ganz sicher durch den Dienst des Apostel Paulus bekehrt. Nicht umsonst sagt er zu ihm in Vers 4, Titus, meinem echten Kind. Er benutzt diesen Namen auch noch bei Timotheus und bezeichnet auch Timotheus als sein Kind. Und wenn wir den Philemonbrief uns daher noch angucken, dann sehen wir sogar, dass Onesimus, dieser Sklave, ebenfalls so bezeichnet wird und auch durch den Apostel Paulus zum Glauben gekommen ist. Und wahrscheinlich sogar der Philemon, der Empfänger des Philemonbriefes selbst. Denn ganz am Ende sagt der Apostel Paulus auch, ob du mir nicht auch etwas schuldig bist, stellt er ihm sozusagen die Frage. Also diese beiden Briefe, die wir uns angucken, da haben wir schon den Titus, der durch ihn zum Glauben gekommen ist, da haben wir den Onesimus, der durch ihn zum Glauben gekommen ist, da haben wir auch den Philemon, der durch ihn zum Glauben gekommen ist. Und der erste Timotheusbrief sagt ganz klar, dass das für Timotheus auch gilt. Titus gehörte dann schon sehr früh zu den Mitarbeitern des Apostels. Er begleitete ihn nach Jerusalem am Abschluss seiner ersten Missionsreise. Das liest du aber interessanterweise nicht in der Apostelgeschichte. Das liest du in einem Nebensatz im Galaterbrief. Und in der Apostelgeschichte wird der Titus überhaupt nicht erwähnt. Einige haben deswegen vermutet, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Titus ein Bruder von Lukas gewesen ist. Lukas als der Schreiber der Apostelgeschichte. Und dass Lukas deswegen extra diesen Titus aufgrund der gesamten verwandtschaftlichen Beziehungen dort nicht erwähnt hat, weil er eben sehr neutral über diese ganzen Reisen berichten wollte. Wir wissen es nicht, aber es kann ohne weiteres so gewesen sein. Titus war wie Timotheus sehr jung. Man sieht das auch nachher, dass es einmal heißt, er soll den jungen Männern dort zum Vorbild sein. Er sagt das nicht zu den Älteren, er sagt das ganz klar zu ihm in Bezug auf die Jungen. Das heißt, Titus muss erheblich jünger gewesen sein als der Apostel Paulus, der zur Zeit des Abfassens dieses Briefes etwas über 50 Jahre alt gewesen ist. Titus und Timotheus waren sehr viel jünger. Timotheus selbst kam aus den Juden, er wurde auch beschnitten. Titus an sich kam aus den Heiden, er brauchte nicht beschnitten zu werden. Und das Hauptkennzeichen von Titus war, dass er ein sehr energisches Auftreten hatte. Und das war sicherlich hier für die Gläubigen in Kreta absolut notwendig. Das heißt, Titus war wirklich ein Mann, der nicht sehr viel Furcht hatte, der energisch auftrat, um sich auf die Seite des Wortes Gottes zu schlagen. Dieser Titus, der wurde jetzt im Endeffekt dort auf Kreta zurückgelassen. Aber nur eine gewisse Zeit. Denn der Apostel Paulus sagt ihm, dass irgendwann ein oder zwei andere kommen würden, dass sie ihn ablösen würden und dass er dann diese Insel Kreta wieder verlassen sollte. Aber bis dahin hat dieser Titus eben die Aufgabe bekommen, erstens das noch in Ordnung zu bringen, was mangelte, und eben auch diese Ältesten dort anzustellen. Und das letzte Mal wird er dann im 2. Timotheusbrief erwähnt, der letzte Brief, den der Apostel Paulus überhaupt geschrieben hat. Der Titusbrief ist ein Brief, der wurde geschrieben, als der Apostel wahrscheinlich für eine kurze Zeit aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Er ist dann später wieder ins Gefängnis gekommen und wurde dann anschließend auch hingerichtet. Und bei seiner zweiten Zeit im Gefängnis, dann wurde eben auch dieser 2. Timotheusbrief geschrieben. So, die Kreta, das mache ich gleich. Und damit kommen wir jetzt zu der Einteilung und zu dem ersten Kapitel dieses Buches. Es fängt an mit diesen herrlichen Versen, ich sag mal, die Grundlage des Christentums. Wir haben in diesem Buch auch öfter die Rede von der Lehre, von der gesunden Lehre. Und was die gesunde Lehre wirklich ist, das finden wir hier in Kapitel 1. Apostel Paulus stellt sich zuerst mal vor als Knecht Gottes. Knecht Gottes, das spricht im Endeffekt von Unterwürfigkeit. Das spricht da, man kann auch sagen Sklave Gottes. Das ist ein sehr scharfer Ausdruck. Das heißt, der Apostel Paulus selbst, der sagt, ich bin ja ein Knecht Gottes, ich stelle mich unter dieses Wort Gottes und ich akzeptiere die gesamte Autorität des Wortes Gottes. Das ist das Erste, wie er sich hier vorstellt. Das Zweite ist direkt aber Apostel, Gesandter, Jesus Christus. Also auf der einen Seite stelle ich mich unter das Wort Gottes, auf der einen Seite bin ich ein Knecht, ein Sklave Gottes, ein Sklave dieses Wortes, aber ich bin gleichzeitig auch Apostel, jemand, den Gott gesandt hat, der mit Autorität auftreten kann und der tatsächlich eine Botschaft für euch hat. Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit. Da sieht man schon, dass er sich hier vorstellt als jemand, der Dinge empfangen hat, die völlig losgelöst von dem Gesetz sind. Die Auserwählung hat nichts mit Gesetz zu tun. Das heißt an einer Stelle auserwählt vor Grundlegung der Welt. Auserwählt, als überhaupt noch gar nichts erschaffen worden ist. Auserwählt, lange, lange Zeit, bevor das Volk Israel das Gesetz bekommen hat. Auserwählt, also nicht auf Grundlage des Gesetzes, sondern auserwählt, einzig und allein auf Grundlage der Gnade Gottes. Jetzt darf nicht jemand den Rückschluss ziehen und sagen, naja, ich bin nicht ausgewählt, dann kann ich mich auch nicht bekehren. Auch das sagt die Bibel an keiner einzigen Stelle. Es sind sozusagen zwei Gleise, die laufen parallel. Das eine Gleis, das ist meine Verantwortung, die ich habe. Dass ich mit meiner Sündenschuld zu Gott kommen muss, weil Gott sozusagen mir seine Gnade anbietet. Die andere Seite ist dann, wenn ich diesen Weg gegangen bin, dass ich dann weiß, dass ich auserwählt wurde vor Grundlegung der Welt. Die Bibel sagt ganz klar, dass das Werk am Kreuz so groß ist, dass jeder Mensch kommen kann. Jeder. Das heißt, dass Jesus Christus für alle gestorben ist. Und das Wort für bedeutet dort hyper, im Blick auf alle. Jeder Mensch kann kommen. Aber es heißt auch, er ist für viele gestorben. Und vielleicht denkt man, das wäre ein Widerspruch. Nein, da steht im Griechischen Anti, da steht als Stellvertreter für viele. Nämlich für all die, die gekommen sind. Und all die, die gekommen sind, die wissen im Nachhinein, sie waren Auserwählte. Aber zu Lebzeiten hat jeder Mensch die Chance, zu Gott zu kommen. Gott sagt einmal, den Jakob habe ich geliebt, den Esau habe ich gehasst. Wann sagt Gott das denn? Zu Lebzeiten? Nein. Das hat Gott nicht zu Lebzeiten gesagt, als Jakob und Esau lebten. Da galt für beide die gleiche Gnade und der gleiche Weg, zu Gott zu kommen. Aber viele, viele hundert Jahre später, nachdem beide gestorben waren, im Buch Maleachi, da konnte Gott sagen, den einen habe ich geliebt, den anderen habe ich gehasst. Rückblickend, weil der eine eben mein Gnadenangebot angenommen hat und der andere hat es einfach verstreichen lassen. Auserwählt, wie es hier heißt, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist völlige Offenbarung dessen, was Gott ist und was Gott sagt. Lies mal das Johannesevangelium. Da findest du das. Da lesen wir selbst, dass Gott einmal sagt, mein Wort ist Wahrheit. Der Jesus Christus selbst sagt, dass er Wahrheit ist. Und die Menschen, die müssen nachher zugeben, dass sie nie einen Menschen haben reden hören wie diesen Menschen. Und es gibt noch andere Stellen, die uns zeigen, dass sein Wandel und seine Worte in völliger Übereinstimmung gewesen sind. Also Wahrheit bedeutet eben wirklich, dass das eine völlige Offenbarung von dem ist, was Gott zum einen sagt und was Gott eben auch getan hat. Nach der Gottseligkeit, was ich eben schon sagte, dass man durch sein Leben Gott sozusagen ehrt und verherrlicht. In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Es gab also einen bestimmten Zeitraum, bestimmte Zeiten, wo Gott dann eben dem Apostel Paulus oder auch anderen sein Wort offenbart hat. Warum? Um uns eben zu zeigen, was der Inhalt der gesunden Lehre ist. Also das ist das, was hier in den ersten vier Versen entwickelt wird. Nun in Vers 5 sagt er dann den Hauptgrund dieses Briefes. Nämlich deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Das heißt, er kümmert sich jetzt um die Ordnung in der Versammlung und sagt eben auch, dass dieser Titus eine besondere Aufgabe hatte. So, und da möchte ich jetzt kurz drauf zu sprechen kommen, ohne diese ganzen Verse zu lesen. Was passiert jetzt? Es werden jetzt die Kennzeichen dieser Ältesten genannt, aber interessanterweise alles Kennzeichen, die man von außen sehen konnte. Und darum wiederhole ich das noch einmal, es wird hier aufgezählt, woran Titus Älteste erkennen konnte. Es wird hier sozusagen aufgezählt, woran wir erkennen können, dass jemand wirklich die Befähigung zu einem Ältestendienst hat. Natürlich hätte Gott auch hier die inneren Dinge aufzählen können. Aber die können wir natürlich nicht überprüfen. Wir können nicht in das Herz gucken. Wir können nicht überprüfen, wie es in dem Herzen von Menschen aussieht. Aber da Wandel und Herzenszustand in Übereinstimmung sind, gibt es sozusagen eine Möglichkeit, dass wir doch sehen können, ob solche für einen solchen Dienst geeignet sind. Und deswegen werden jetzt hier die äußeren Dinge aufgeführt. Er soll also untadelig sein, tadellos. Wie kann jemand andere tadeln, wenn er selbst andauernd getadelt werden muss? Und deswegen ist es völlig klar, dass sie auch äußerlich ein echtes Vorbild sein müssen. Das heißt, das eine Kennzeichen ist, sollen untadelig sein. Der Mann einer Frau und nicht wie das damals und heute leider auch wieder üblich ist, dass man im Endeffekt mehrere Frauen hat. Ja, wie viel Ehebruch und Hurerei gibt es auch mittlerweile unter Gläubigen? Und das ist hier ein ganz, ganz ernster Punkt. Wenn er verheiratet ist, eine Frau. Eine Frau im Endeffekt fürs Leben. Das ist das, was Gott ganz klar uns in seinem Wort im Alten und Neuen Testament zeigt. Dann sollte der Älteste auch Kinder haben. Ich glaube schon, dass das ganz klar eine Bedingung ist, Vers 6, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden. Das heißt, er muss in der Lage sein, auch zu Hause vernünftig vorzustehen. Und er muss Kinder haben, die er auch dem Wort Gottes gemäß erzogen hat. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die Kinder bekehrt sein müssen. Sie können auch noch sehr, sehr jung und sehr klein sein. Darum ist ja auch hier die Rede von gläubigen Kindern, was eben auch heißt, Kinder, die vertrauen. Und die Kinder selbst sollen nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sein. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Und in diesem Wort Verwalter, da steckt sozusagen das Wort Haus und Gesetz drin. Er muss jemandem sein, der dem Haus Gottes vernünftig vorstehen kann. Er muss also auch jemand sein, der sich im Wort Gottes auskennt. Also es sind wirklich jetzt hier Kennzeichen, die aufgeführt werden, woran man von außen erkennen kann, ob jemand Verwalter oder ob jemand Ältester sein kann oder nicht. Nicht eigenmächtig, nicht zornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Das heißt, es werden zuerst 5 negative Punkte aufgezählt und dann kommen die positiven, gastfrei, das Gute liebend. Er soll eines gesunden Sinnes sein, gerecht, fromm oder heilig, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das heißt also, wir haben die Qualitäten des Aufsehers, dass sein Wandel sauber sein muss, aber ich sage noch einmal, dass er sich auch im Wort Gottes auskennen muss. Das heißt, dass man das Wort Gottes wirklich zu seiner Lebensgrundlage macht, dass das Wort Gottes ein Teil meines Lebens wird. Man kann da immer leicht und viel drüber sagen. Ich finde immer sehr bemerkenswert diesen Ausdruck im Buch Jeremia, dass Jeremia einmal sagt, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Das Kennzeichen muss sein, dass das Wort Gottes meine Speise ist. Und Essen heißt nicht, dass ich an einem Nahrungsmittel dran rieche oder nur mal ein klein wenig probiere. Ja, keiner, der morgens am Kaffee riecht oder am Brötchen riecht, sagt, oh, ich bin satt und geht gesättigt aus dem Haus. Völlig unnormal. Aber mit der Bibel machen wir es oft so. Oder? So einmal kurz aufschlagen, vielleicht einen Vers schnell lesen, zack, aus dem Haus. Frag dich doch einfach mittags mal, was habe ich eigentlich morgens gelesen? Und wenn du mittags nicht mehr weißt, was du morgens gelesen hast, dann war das kein Essen. Dann war das noch viel schlimmer als Fast Food. Dann war das nämlich nicht etwas, was du in dein Leben eingebaut hast. Und das ist so immens wichtig, dass wir das Wort Gottes zu einem Teil von unserem Leben machen. Das ist ja Essen. Wenn ich was esse, baue ich das chemisch in meinen Körper ein. Das merkt jeder, der zu viel isst. Ja, es wird einfach eingebaut. Und darum ist das immens wichtig, dass das Wort Gottes Speise für uns ist. Und nur dann bin ich in der Lage, eben auch anhange dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das heißt, mit wirklich biblischen Argumenten ihnen entgegenzustehen. Aber ich sage noch einmal, dafür muss ich das Wort kennen. Denn das Kennzeichen hier dieser Widersprechenden ist, dass sie Schwätzer sind. Und das ist genau das Gegenteil von Leuten, die das Wort kennen. Schwätzer sind welche hier nach der Bibel, die im Endeffekt hohle Phrasen dreschen, wo überhaupt kein Inhalt drinnen ist. Und darum müssen das solche Leute hier sein, die sich mit dem Wort Gottes auskennen. Denn jetzt kommt Vers 10. Denn es gibt, nun das sind natürlich die Widersprechenden, viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, sogar aus den Juden. Denen muss man im Endeffekt den Mund stopfen. Warum? Weil die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es gibt für die nur einen einzigen Beweggrund, dass die ihre Lehre verbreiten, weil sie dafür Geld kriegen. Das heißt, für Geld tun die alles. Nein, sagt der Apostel Paulus, das ist nicht die Art und Weise, wie das Wort Gottes recht teilen sollen. Es geht hier nicht um Geld. Es geht nicht darum, dass ich für irgendetwas bezahlt werde. Und wie schrecklich ist das heute in der Christenheit, dass Leute manchmal von der Kanzel nur noch das Wort predigen, weil sie dafür Geld kriegen. Dass es im Endeffekt oft hohle Worte sind, weil sie überhaupt keine klare Botschaft der Bibel mehr haben. Ich war jetzt auf einer Beerdigung, was der Mann da sagt, hatte wenig mit der Bibel zu tun. Ich fragte ihn, sage ich, warum sagen Sie sowas eigentlich? Sie sagen doch, Sie sind Theologe, jemand, der das Wort Gottes eigentlich kennt. Er sagte, ich kriege Geld dafür. Das ist hier eine ganz ernste Sache. Ja, man kann das nicht einfach wegschieben und sagen, das war vor 2000 Jahren. Was haben wir heute mit den Leuten da auf Kreta zu tun? Der Mensch hat sich nicht geändert. Man sieht das auch gleich an den Kennzeichen hier. Der Mensch ist kein Deut besser geworden heute als vor 2000 Jahren. Und einer der schlimmsten Beweggründe, überhaupt irgendetwas zu tun, ist, Hauptsache, ich bekomme Geld dafür. Und der zweite gefährliche Grund, irgendwas zu tun, ist, Hauptsache, ich bekomme Anerkennung dafür. Und bei dem Apostel Paulus sehen wir, dass ihn beides nicht interessierte. Und wir sehen das auch in dem Leben des Herrn Jesus. Also man sieht diesen riesigen Unterschied zwischen diesen Ältesten. Und wir sehen später noch, dass sich das nicht nur auf die Ältesten bezieht, die wirklich das Wort Gottes recht teilen, das Wort Gottes verkündigen sollen, so wie es Gott gerne möchte, und diesen Schwätzern hier, den Widersprechenden, die es tun für Geld, die es tun zu Ruhm. Denn jetzt sagt er, passt mal auf, was hat denn überhaupt ein eigener Prophet über die Kreter mal gesagt? Erstens, sie sind Lügner, zweitens, wilde Tiere, drittens, faule Bäuche. Das sind genau die Gegensätze zu dem, was die Ältesten kennzeichnen sollen. Die Ältesten hatten genau die gegenteiligen Kennzeichen, sollten Wahrheit sagen. Sie sollten sich im Endeffekt an Regeln nach dem Wort Gottes halten. Sie sollten im Endeffekt gastfrei sein, für andere da sein und nicht für sich selbst. Also auf der einen Seite dort die Ungläubigen auf dieser Insel Kreta, wo diese Kennzeichen hier gebracht werden. Und für die Kreter, die lebten auch hier in einer Situation, die kannten die gar nicht. Denn bevor die Römer kamen, da waren die Kreter ein völlig demokratisches Volk. Und jetzt standen die plötzlich unter der Macht der Römer. Von Demokratie keine Spur mehr. Und das war für die nicht so einfach. Sag mal, aus rein menschlicher Sicht. Muss ich das vorstellen. Stell dir vor, du bist Jahrhunderte Jahre lang, lebst du unter einer Demokratie. Kannst du deine Herrscher selbst wählen. Genauso wie es dir am besten gefällt. Und dann kommen die Römer und sagen, Demokratie ade, jetzt bestimmen wir hier. Völlig konträr. Das war menschlich gesprochen nicht einfach für die. Das sorgte schon für Aggressionen und all diese Dinge. Und das Schlimme war aber eben, dass manchmal auch die Gläubigen diese alte Natur hervorkommen lassen. Das ist ja der Grund, warum das hier geschrieben wird. Der Apostel Paulus will ja gar nicht sagen, jetzt guckt ihr mal dort die Ungläubigen an, dann guckt ihr mal dort die Gläubigen an. Bei den einen ist alles bestens, bei den anderen ist alles schlecht. sondern er sagt, Vorsicht, natürlich seid ihr Kinder Gottes geworden. Natürlich lebt ihr nicht mehr in eurer alten Natur, aber sie kann zum Vorschein kommen. Und wenn sie zum Vorschein kommt, dann kommen auch solche Sachen hervor, die hier erwähnt werden. Es ist schon ein ganz, ganz ernster Brief, auch wenn er im Endeffekt 2000 Jahre alt ist. Denn was machen die jetzt? Das Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien. Zweimal sie. Zwei völlig verschiedene Personen. Das erste sie, weise sie streng zurecht. Das sind natürlich die, die diese falschen Lehren bringen. Damit sie gesund seien, die Gläubigen. Dass sie, das ist nicht zweimal, sagen wir, der gleiche Personenkreis. Das heißt, wir haben hier oder dort hatten die Ältesten oder auch Titus, das ist die Aufgabe von Titus hier, der hatte dort eben diese verantwortungsvolle Aufgabe, diejenigen, die solche falschen Sachen sagen, die solche Schwätzer sind, die solche Lügenworte verkündigen, dass die zurückgewiesen werden. Warum? Damit die Gläubigen sozusagen gesund bleiben. Wir haben Verantwortung füreinander. Aber wir können sie natürlich nur praktizieren, wenn wir das Wort Gottes kennen und wenn wir Gemeinschaft miteinander und untereinander haben. Und deswegen kommt hier diese klare Aufforderung, damit sie gesund seien im Glauben, im Vertrauen auf Gott und nicht achten auf jüdische Fabeln. 1. Timotheus 4 sagt, glaube ich, sogar die gottlosen Fabeln. Aber hier wird extra nochmal betont, dass es jüdische Fabeln sind. Es geht also tatsächlich um einen judaisierenden Einfluss. Auf Kreta war wahrscheinlich auch eine größere Gemeinde von Juden, wie auch immer. Vielleicht waren einige zum Glauben gekommen. Vielleicht taten auch einige nur so, weil sie dachten, sie hätten Vorteile. Schlichen sich damit ein und brachten ihre ganzen judaisierenden Fabeln. Das heißt, irgendwelche Mythen, die man im Endeffekt zu den Texten, die man damals schon hatte, noch hinzugedichtet hatte. Macht man heute auch manchmal, wo jedes Jahr Jahresende brauchst du nur Fokus oder Spiegel zu kaufen. Beliebteste Thema, Thomas-Evangelium, 5. Evangelium. Ich sage mal, sogar der liberalste Theologe erkennt das nicht an, als ein Buch zur Bibel gehörend. Und trotzdem wird immer wieder versucht, das unters Volk zu streuen. Da kann man nicht einfach seine Augen vorverschließen und sagen, naja, wird schon nicht so schlimm sein, betrifft mich vielleicht nicht. Vorsicht, das sind Dinge, die dann veröffentlicht werden, die wirklich manchmal auch bei Gläubigen den Glauben wackeln lassen. Und deswegen heißt das hier sozusagen, da kann man nicht einfach zu schweigen. Warum nicht? Damit die Gläubigen gesund bleiben in ihrem Glauben. Das sind nicht so harmlose Geschichten. Ein sogenannter Pseudepigraph, das heißt Dinge, die erst viel später aufgeschrieben worden sind. Und der Schreiber hat sich extra einen bekannten Namen aus dem Neuen Testament genommen, um seine Handschrift glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Deswegen Pseudepigraph und die ganz gefährliche Geschichten oft über den Herrn Jesus beinhalten. Mystische, unwahre Geschichten. Das zweite ist, was damals eben auch passierte, wo ist es? Gebote von Menschen, die noch hinzugekommen sind. Nun, das geht es hier um die 10 Gebote vom Berg Sinai. Hier geht es darum, dass man noch viele, viele zusätzliche Gebote auferlegt hat, die Bibel gar nicht kennt. Dass man noch viele, viele Dinge hinzugefügt hat. Dass man dadurch vielleicht den Weg noch viel, viel härter und schwerer gemacht hat. Auch das ist etwas, was im Endeffekt die Gläubigen verunsichert. Und darum sagt eben hier Timotheus, da musst du was gegen tun, damit die eben gesund bleiben. Also wir haben eben auch diese Verantwortung, dass man sich um die Gläubigen kümmert. Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Menschen ohne Gott sind nicht in der Lage, ein einziges gutes Werk zu tun. Wieso? Ist das nicht gut, wenn ich irgendwo Geld spende, Brot für die Welt? Wenn ich vielleicht jemanden sehe, der in größter Not ist und ich helfe dem? Natürlich ist es gut. Aber es ist nicht gut, wenn ich nicht eine lebendige Beziehung zu Gott habe. Dann ist das Werk zwar nach außen hin gut, aber es ist nicht gut in den Augen Gottes, weil es nichts nützt für mein geistliches Leben. Weil die Grundlage nicht da ist, dass ich erstmal selbst eine lebendige Beziehung zu Gott habe. Und nur wenn diese Grundlage da ist, dann sind die Werke auch in sich gut, die nach außen hin gut sind. Er sagt sozusagen, die Leute sind nicht in der Lage, ein Werk zu tun, das in sich gut ist, aus der Sicht Gottes. Auch wenn es nach außen hin etwas Gutes bewirkt. Gott sieht ja nicht nur, was ein Mensch tut. Gott sieht ja auch den Beweggrund. Und Gott sieht im Endeffekt das Herz. Und Gott sieht, ob es ein Herz ist, was in Verbindung steht mit Gott oder nicht. Ich sage noch einmal, das ist die alles entscheidende Frage. Ich möchte jetzt auch noch kurz auf einige Sachen aus Kapitel 2 eingehen. Dann habe ich noch eine Viertelstunde. Und auch da einige Verse rauslesen. Vielleicht am Anfang. Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe im Ausharren, die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und dann Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten. Jetzt in Kapitel 2, da geht es um dieses nächste Thema, nämlich die gesunde Lehre. Und diese ersten Verse, die behandeln sich sozusagen über das rechte Verhalten der alten Männer, der alten Frauen, der jungen Männer und der Knechte. Das heißt also, hier wird das Thema Älteste verlassen. Denn ich meine, dass wir uns gottgemäß verhalten sollen, das gilt ja nicht nur für die Ältesten. Das gilt ja vom Prinzip her für alle Gläubigen dort in der Versammlung. Und das ist auch ein gesundes Miteinander, dass es im Endeffekt Ältere gibt und dass es Jüngere gibt. Dass welche da sind, die geistliche Erfahrung haben. Und dass es vielleicht auch welche gibt, die noch viel Frische und Energie besitzen, um Dinge auch mal zu tun. Aber dass man eben ein gesundes Miteinander hat. Und so werden jetzt diese einzelnen Personenkreise angesprochen. Das heißt, wenn hier die Rede ist von den alten Männern, dann sind das nicht die Ältesten. Natürlich können einige von den alten Männern Älteste gewesen sein. Und Älteste waren in der Regel auch ältere Männer. Aber nicht alle älteren Männer waren Älteste. Das heißt, der Personenkreis, der wird hier erweitert. Es geht jetzt sozusagen um die Gläubigen an sich. Und zuerst gibt es mal diese Unterscheidung mehr oder weniger nach Lebensalter. Und später, wenn dann von den Sklaven geredet ist, dann kommt plötzlich auch noch eine soziale Komponente hinein. Nun, was ist das Kennzeichen dieser Leute? Dieser Kennzeichen dieser Leute ist auch wieder sehr, sehr geistlicher Art. Soll nüchtern sein, würdig, besonnen, gesund im Glauben. Und wieder haben wir diesen Ausdruck gesund. Man merkt, dass im Titusbrief bestimmte Ausdrücke immer wieder erwähnt werden. Sie sollen sich gesund halten im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Und ich kann mich nur wiederholen, das geht nur, indem ich eine lebendige Beziehung zu Gott habe. Und das geht auch nur dann, indem ich Zeit für Gott investiere. Einen Punkt habe ich schon genannt, Bibel lesen. Aber das reicht nicht. Du brauchst auch das Gebet. Man braucht im Endeffekt diesen direkten Kontakt zu Gott, dass man mit Gott sprechen, dass man mit Gott reden kann, dass man diesem großen Gott wirklich alles sagen kann, was einem im Leben betrifft. Das geht auch nicht zwischen Tür und Angel. Natürlich gibt es Lebenssituationen, da kann ich nur ganz plötzlich spontan zu Gott schreien. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um diese Lebensabschnitte in meinem Leben, wo ich mir Zeit nehmen kann für Gott. Und wo ich mir auch Zeit nehmen muss. Das ist immens wichtig. Das Kennzeichen dieser älteren, alten Männer, dass sie gesund seien im Glauben, in der Liebe und im Ausharren. Also ich sage mal, im Glauben sozusagen auf Gott, in der Liebe zueinander und im Ausharren eben darauf, ja, auf die zukünftige Seite. Dass der Jesus wirklich einmal kommt und dass er uns zu sich in die Herrlichkeit holt. Aber darauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Dann werden die älteren Frauen angesprochen, ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt. Und dann werden sie eben gewarnt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen und dass sie nicht Sklaven von vielem Wein sein sollen. Das heißt, dass man sich eben nicht betrinken soll. Diese Stelle sagt hier nicht, dass man nicht einen einzigen Schluck Wein in seinem Leben trinken darf, aber dass man eben nicht abhängig wird davon. Das ist heute eine der größten Abhängigkeiten überhaupt. Ich kenne 12-, 13-Jährige, die sind so abhängig, dass sie schon im Krankenhaus waren und Entziehungskuren machen mussten. 12-Jährige. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Erwachsene es gibt, die im Endeffekt abhängig werden vom Wein. Jeden Tag ein Glas ist schon fast abhängig. Und das ist hier schon eine ernste Ermahnung, dass man nicht irgendwelche Suchtmittel nimmt und dass die wirklich dann das Leben von jemandem prägen. Und vielleicht war das bei den älteren Frauen dort auf Kreta so, wenn die da alleine saßen, die Männer waren arbeiten, sie wussten nicht, was sie machen sollten, dass man eben anfing, Wein zu trinken. Nun muss niemand meinen, dass der Apostel was gegen die Frauen hat. Was sagt er über die Männer vorher? Dass sie sich nicht schlagen sollen, dass sie nicht gewalttätig sein sollen. Und das war auch etwas, was die Männer schon nach dem Sündenfall kennzeichnete. Und das Erste, was nach dem Sündenfall passierte, das war ein Brudermord. Das ist Gewalttätigkeit. Aber daran sieht man eben auch, dass sich in 5, 6, 7.000 Jahren Menschheitsgeschichte menschlich überhaupt nicht verändert hat. Ja, das Problem, was damals so groß war, ist heute noch ganz genauso. Und hier denen auf Kreta musste er es auch schreiben. Aber hier bei den älteren Frauen schreibt er eben das an. Lehrerinnen des Guten, damit sie eben auch die jungen Frauen unterweisen oder wie es besser heißt, anleiten, dass sie ihre Kinder lieben sollen, ihre Männer lieben, dass sie auch besonders mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein sollen. Ich glaube schon, dass es für eine verheiratete Frau die erste Aufgabe ist, dass sie sich um die häuslichen Dinge zu kümmern hat. Auch wenn das heute vielleicht nicht mehr sehr populär klingt. Und wenn vielleicht jeder meint, er muss sich selbst verwirklichen und was weiß ich alles tun. Nun, der Apostel Paulus sagt hier nicht, dass Frauen nicht irgendwas lernen dürfen, eine Arbeitsstelle ausführen dürfen und so weiter und so fort. Aber wenn es verheiratete Frauen sind, dann sollen sie in erster Linie mal um die häuslichen Dinge besorgt sein. Auch um die Erziehung der Kinder und all diese Dinge. Wie viele Ehen gehen denn heutzutage auch unter den Gläubigen kaputt, weil jeder meint, er müsste sich selbst verwirklichen. Wenn man vielleicht diese ganz, ganz einfachen Prinzipien hier, die eigentlich auf die Schöpfungsordnung sich beziehen oder fußen, dass man die nicht umsetzt. Und darum gibt es hier diese Ermahnung, die der Apostel Paulus hier ausspricht. Der Apostel Paulus spricht all diese Dinge hier an, die gerade bei den Gläubigen auf Kreta mangelte. Und ich denke, bei uns sieht es überhaupt nicht anders aus. Denn anschließend werden auch die jungen Männer erwähnt in Vers 6 und in Vers 7, dass sie besonnen sind, nicht wahr, dass sie nicht irgendwie so ungestüm auftreten. Und da sagt er zu Titus, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverfälschtheit. Also jetzt wird Titus direkt angesprochen, dass er ihnen ein Vorbild sein soll. Und darum sagte ich eben schon, muss ich davon ausgehen, dass Titus eben erheblich jünger ist als der Apostel Paulus. Und dass er ihn hier sozusagen altersmäßig mit den jungen Männern auf eine Stufe stellt. Und sagst du diesem Titus, Titus, wenn du denen das sagst, dann musst du es denen aber auch vorleben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sagen können wir viel. Vorleben ist eine andere Sache und Letzteres ist in der Regel viel, viel schwieriger. Weil es ist sicherlich nicht schwer, die Wahrheiten des Wortes Gottes kundzutun. Und es ist sicherlich nicht schwer, wenn man jemanden sieht, der einen Fehler macht, ihn sofort zu ermahnen. Aber Vorleben, er sagt zu Titus, lebe es ihnen vor, dass man das in deinem Wandel sieht. Das ist etwas, was natürlich erheblich schwieriger ist. Und dann ab Vers 9, dann werden die Knechte, die Sklaven erwähnt. Das sehen wir nachher noch beim Brief an Philemon. Wenn jemand Christ wird, heißt das nicht, dass sich seine sozialen Verhältnisse ändern. Sklave sein an sich war damals sicherlich eines der härtesten Lose, die es überhaupt gab. Und Gott wollte auch diesen Sklavendienst nie. Aber man kann im Alten Testament sehen, dass das ebenfalls eine Folge des Sündenfalls gewesen ist. Jetzt könnte man die Frage stellen, ja, warum hat Gott das denn nicht abgeschafft? Ich glaube, die Bibel zeigt uns, dass Gott sich aus diesem Lauf dieser Welt, dass Gott sich da raushält. Gott hat einmal gesagt, nach dem Turmbau zu Babel, und nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden. Das heißt nicht, dass Gott nicht die Weltgeschichte in seiner Hand hält. In den entscheidenden Momenten greift Gott immer ein und führt die Dinge genau so, dass sich sein Heilsplan und seine ganzen zukünftigen Pläne ganz genauso umsetzen, wie Gott das hat aufschreiben lassen und wie das der Gedanke Gottes ist. Aber im Groben lässt Gott sozusagen die Welt ihren Lauf gehen. Gott bietet jedem Menschen seine Gnade an und sagt, komm zu mir. Aber Evangelium bedeutet nicht, frohe Botschaft bedeutet nicht, dass sich soziale Verhältnisse auf der Erde ändern. Der Apostel, der war Apostel. Im Philemonbrief war Philemon Herr und Onesimus war Sklave. Und dadurch, dass Onesimus zum Glauben gekommen ist, haben sich seine sozialen Verhältnisse nicht geändert. Gott kann das tun in seiner Gnade. Aber das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist, dass man mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Und vielleicht waren dort in dieser Versammlung, da muss man von ausgehen, auch viele Sklaven, die gläubig geworden sind. Und vielleicht dachten die, Mensch, warum soll ich denn jetzt wirklich ein so ehrliches Leben führen? Mein Herr, der hat mich doch selbst gestohlen. Sonst wäre ich ja kein Sklave. Also wenn ich dem auch mal so ein bisschen was wegnehme, ist ja eigentlich völlig legitim. Gleicht das aus im Endeffekt. Ja, der hat mich meiner Familie gestohlen, darum bin ich ihr Sklave. Dann kann ich dir mal so ein bisschen Geld stehlen und mitnehmen. So ähnlich muss man sich das vorgestellt haben. Und darum kommen hier diese Verse, Verse 9 und Vers 10, wo er eben sagt, die Knechte ermahnen die Sklaven, ermahnen ihren eigenen Herrn unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend. Mensch, du bist doch sowieso Sklave. Und wenn dein Herr was sagt, war man doch gewohnt zu widersprechen. Ich sage noch einmal mal so ein bisschen einfach in die Tasche zu stecken, war man doch auch gewohnt. Und jetzt werde ich Christ? Jetzt soll ich das alles ändern? Ja, sagt Gott hier, das sollst du ändern. Du sollst eben nicht mehr dein altes Leben leben, wie du es damals gelebt hast. Du sollst ein Leben leben, das es wohlgefällig in den Augen Gottes ist. Du sollst ein Leben leben, das eben dein ungläubiger Herr auch dadurch überführt wird und zum Glauben kommt. Das ist im Endeffekt die Botschaft, die hier hintersteckt. Nichts, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Also als Zeugnis für Gott. Um Gott in deinem Leben groß zu machen, sollst du eben nicht mehr die Dinge tun, die nach dem Fleisch sind, sondern du sollst die Dinge tun, die zur Ehre Gottes sind. Und dann kommen diese herrlichen Verse, die Verse 11 bis 15. Ich sag mal, sie beinhalten das gesamte Evangelium. Ich fange mal an, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen. Jetzt kann man die Frage stellen, was und wer ist denn überhaupt Gnade? Und wenn du diesen Ausdruck liest, die Gnade Gottes ist erschienen, dann lernt man, dass die Gnade nicht nur eine Sache ist, sondern dass die Gnade eine Person ist. Die Gnade ist nichts anderes als der Herr Jesus selbst. Die Gnade ist erschienen, bedeutet, dass die Gnade Gottes erschienen ist in der Person von Jesus Christus. Für wen ist die Gnade erschienen? Für alle Menschen. Ohne Ansehen der Person. Ganz wichtig. So groß ist Gott. Der schlimmste Feind, der größte Spötter, der größte Hasser gegen Gott kann durch die Gnade errettet werden. Und niemand muss meinen, ich bin zu schlecht, ich kann durch die Gnade nicht errettet werden. Geht nicht. Der Apostel Paulus sagt, ich bin der größte aller Sünder. Und der größte aller Sünder konnte durch die Gnade Gottes errettet werden. Und weil der Apostel Paulus so etwas gesagt hat, hat er die obere Grenze festgelegt. Es gibt keinen mehr, der ein schrecklicherer Sünder sein kann als der Apostel Paulus. Und wenn er durch die Gnade Gottes errettet werden kann, dann kann jeder andere Mensch das auch. Die Gnade Gottes ist erschienen in der Person des Herrn Jesus, heilbringend für alle Menschen, im Blick auf alle Menschen. Aber noch einmal, die Verantwortung, der trotzdem noch jeder Einzelne. Gott hat sozusagen von seiner Seite alles in Ordnung gemacht, jeder kann kommen. Es geht so weit, dass es einmal heißt, wir bitten an Christi Statt. Lass dich versöhnen mit Gott. Ja, dieser große Gott, dessen Gnade ist nicht nur erschienen, sondern dieser große Gott, der bittet sie und mich noch, komm zu mir nach Haus und nimm dieses Gnadenangebot an. Aber dann gibt es noch einen engeren Kreis, wo die Gnade auch wirksam ist. Und da sind wir vielleicht erstaunt über diesen Ausdruck, denn sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig lebend leben. Sie unterweist uns, die Gläubigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur das Gesetz unterweist, auch die Gnade unterweist. Auch die Gnade hat Regeln und Grenzen. Man meint vielleicht, Gnade spricht nur von Freiheit. Das ist nicht biblische Gnade. Es gibt ganz klar Grenzen, die Gott auch aufgelegt hat. Die Gnade unterweist uns. Die unterweist uns erstmal in Bezug auf uns selbst, dass wir von uns nicht hochmütig denken, sondern dass wir besonnen und niedrig bleiben. Die Gnade unterweist uns in Bezug über unser Verhalten in Bezug auf den Mitbruder und die Mitschwester. Und die Gnade unterweist uns in unserem Verhältnis zu Gott. Das heißt, die Gnade, das Unterweisen der Gnade hat sozusagen drei Ebenen. Die erste Ebene bin ich selbst, dass ich ganz persönlich durch die Gnade Gottes lerne, bescheiden und nicht hochmütig und für mich zu leben. Sie unterweist mich dann in der Beziehung zu den Mitgeschwistern, wie wir gemeinsam unseren Weg zu gehen haben. Und sie unterweist mich in Bezug auf Gott. Und das finden wir eben in diesen Worten hier. Besonnen, auf uns selbst bezogen, wie die Fußnote sagt, eines gesunden Sinnes, gerecht in Bezug auf den Nächsten und gottselig in Bezug auf Gott. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes. Und ich glaube, dass das zwei verschiedene Ereignisse sind. Der erste Punkt, die glückselige Hoffnung, bezieht sich meiner Ansicht nach ganz klar auf das, was im 1. Thessalonicher Kapitel 4 steht, nämlich auf die Entrückung. Dass einmal die Gläubigen in der Herrlichkeit bei Gott sein werden. Und das ganz sicherlich, auch davon bin ich überzeugt, vor der großen Drangsalzeit, auch vor dem tausendjährigen Reich. Dann aber gibt es ein zweites Ereignis, nämlich, dass der Jesus einmal wiederkommen wird, aber dann mit dem Gläubigen, mit den Gläubigen, und dass er noch einmal hier auf dieser Erde erscheinen wird. Ein Ereignis, das viel, viel später stattfindet. Also hier werden sozusagen ein Blick gelenkt auf diese beiden Dinge. Wie komme ich darauf, dass ich sage, der erste, diese glückselige Hoffnung bezieht sich auf uns? In erster Linie wegen eines Ausdrucks aus dem 1. Timotheusbrief. Da ist es nämlich in 1. Timotheus, jetzt finde ich das nicht, Ja, vielleicht muss ich in der Pause gucken. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Gut, also, wie gesagt, diese glückselige Hoffnung, dass sie in erster Linie auf uns jetzt hier auf die Gnadenzeit bezieht, eben das Ende der Gnadenzeit, die Entrückung und dann die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes eben auf das Wiederkommen des Herrn Jesus mit seinen Heiligen, mit den Gläubigen. Also zwei Ereignisse, die beide noch in der Zukunft liegen, die wir aber erwarten und wo wir ein ganz sicheres Vertrauen haben, dass diese Ereignisse auch tatsächlich stattfinden werden. Also Hoffnung ist nicht etwas Vages. Wir benutzen das ja meistens als einen vagen Ausdruck. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Das ist im Endeffekt so ein Wunsch, den ich habe. Ich hoffe, dass es so ist, aber ich bin mir nicht sicher. Hoffen im Neuen Testament drückt eine ganz klare Sicherheit aus. Hoffnung ist etwas, was ganz, ganz sicher passieren wird. Ich weiß eben nur nicht genau wann und es liegt in der Zukunft. Aber diese beiden Ereignisse werden also 100% sicher passieren. Einmal die Entrückung und einmal, dass der Herr Jesus mit seinen Heiligen, mit den Gläubigen noch einmal wieder auf diese Erde kommt. Und dann wird noch einmal hingelenkt auf den Herrn Jesus selbst, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskauft von dieser Gesetzlosigkeit. Er hat einen Kaufpreis dafür bezahlt. Und wir kennen den Kaufpreis, den man mit Geld nicht aufwiegen kann. Nämlich, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Es gibt keinen größeren Preis, den man bezahlen kann. Ja, größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Feinde. Weil Gott hat nicht gesagt, jetzt wär zuerst einmal mein Freund. Und dann stirbt mein Sohn für dich. Sondern die Liebe war so groß, dass der Herr Jesus für Feinde Gottes in den Tod ging. Das ist der Kaufpreis, den er bezahlt hat, dass er sein eigenes Leben gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskauft. Aber warum? Als ein Eigentum für sich selbst. Wir sind sein Eigentumsvolk. Das heißt, wir gehören ihm. Und dann ist es klar, dass er Freude an uns haben möchte. Und darum heißt es in Vers 14, dass eifrig sei in guten Werken. Der Jesus hat alles getan. Hat sich dieses Eigentumsvolk erworben. Und jetzt erwartet er, dass dieses Eigentumsvolk Frucht bringt für ihn. Eifrig ist in guten Werken. Nicht, weil jemand durch die guten Werke errettet wird, habe ich eben schon erklärt. Die Errettung ist vorher. Aber dann müssen die guten Werke kommen, weil eben der Herr Jesus Frucht sehen möchte, die er wirklich verdient hat, weil er sich selbst gegeben hat und wir sein Eigentum sind, wir ihm gehören.